Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Chris Faust, Uli Meier und Sören Wolke. Powered by Upchuck.
Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bebion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. Auto-Bebion.de.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe vom Schusskreis vor den deutschen Meisterschaften auf dem Feld 2022 in Bonn. Geben wir uns natürlich die Ehre und schauen im Vorfeld mal, was erwartet uns da eigentlich in Bonn? Und jetzt rede ich die ganze Zeit schon in Wir-Form. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern mir sind zugeschaltet einmal der Schriftleiter der deutschen Hockey-Zeitung, Uli Meier. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und auch wieder mit dabei ist unser Olympia-Experte. Er ist auch bekannt als der Günther Netzer des deutschen Hockeys, Christopher Faust. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und freue mich auf die deutsche Meisterschaft.
Legen wir einfach mal direkt los. Deutsche Meisterschaften auf dem Feld mit Damen und Herren in Bonn beim Bonner THV. Da müssen wir erstmal vielleicht ganz kurz drüber reden. Bonn, sage ich mal, das kommt mir jetzt zumindest nicht direkt erstmal in Sinn, Uli, wenn ich an deutsche Meisterschaften denke. Aber warum wird das trotzdem eine gute deutsche Meisterschaft in Bonn werden?
Ja, warum nicht? Es kommt ja auf die Ausrichterleistung an und nicht auf die Leistung des gastgebenden Vereins auf dem Spielfeld. Leider ist der Bonner THV gerade aus der zweiten Bundesliga Herren abgestiegen, aber das soll ja jetzt nicht heute unser Thema sein. Die können als Ausrichter brillieren und das sollen sie auch tun. Ich denke, für die Hockeyliga war es ein oder ist es ein interessanter Partner. Ist halt mal was Neues. Kann dem deutschen Hockey nur gut tun.
Chris, du wirst ja in Bonn auch vor Ort sein. Da kommen wir dann später auch nochmal drauf zu sprechen. Bonn ist ja, sage ich mal, für dich noch in Ordnung aus Frankfurt als Reise, ne?
Easy. 1,43. Und Uli, man muss dazu sagen, dass die Damen von Bonn seit Jahren echt ganz gut etabliert sind in erster Halle und zweiter der Liga Feld. Muss man ja auch mal sagen. Ich als Verfechter des Damenhockeys.
Aber
Bonn, gut, macht Bonn. Ja,
aber wir werden in Bonn absolutes Spitzenhockey erleben und da fangen wir direkt mal an. Wir werden uns jetzt die Halbfinalbegegnung einzeln anschauen und wir haben gestern auch schon Stimmen gesammelt von einzelnen Protagonisten, Spielern, Spielerinnen, Trainern, die in Bonn mit ihren Mannschaften um den deutschen Meistertitel kämpfen werden. Und da müssen wir direkt mal loslegen. Das erste Spiel am Samstag ist ein Herrenhalbfinale. Das ist ja, sage ich mal, eine Neuerung. Früher war es ja so, dass mit den Damen angefangen wurde und dann haben die Herren gespielt. Uli, weißt du, was sich dahinter verbirgt?
Ja, so ganz offiziell nicht. Ich möchte auch mit der Mutmaßung nicht jetzt da hausieren gehen, aber warum denn nicht? Es ist mal ein Versuch oder mal was anderes. Man kann dann immer noch im nächsten Jahr wieder umswitchen, wenn man meint, das große Herrenhockey müsste immer den Schlusspunkt bilden. Jetzt ist es halt andersrum. Also es betrifft ja beide Tage. Also sowohl am Samstag sind die Herrenspiele zuerst, als auch am Sonntag und dann eben die Damen.
Das erste Spiel heißt Rot-Weiß Köln gegen den Havestuder THC. Dazu haben wir getroffen im Gespräch einmal Timo Orus und Michi Körper. Und wir hören zuerst einmal rein, was Sportskamerad Orus von Rot-Weiß Köln so zu sagen hat. Zum einen zu seiner Viertelfinalserie, die er mit den Kölnern gespielt hat. Und zum zweiten, was er denkt, wie das Halbfinale gegen den HTHC so laufen wird.
Ja, die beiden Viertelfinalspiele gegen UAC waren auf jeden Fall tough und gerade beim ersten haben wir uns ja auch im UAC echt schwer getan und sind in den Shootout gegangen, wo unser Torwart, der Vincent van Asch, dann einen klaren Unterschied gemacht hat, der starker Rückhalt war. Zu Hause ist es uns ja dann gelungen, doch deutlich souveräner aufzutreten und auch klar mit 3-0 zu gewinnen. Es war ein gutes Gefühl und auch wichtig für unsere Körper, dass wir nicht in ein drittes Spiel gehen mussten. Von daher waren wir da ganz happy. Leistungstechnisch sicherlich in beiden Spielen auch noch was Luft nach oben, aber die Entwicklung stimmt und somit haben wir uns ganz gut auf den Weg gebracht jetzt für kommendes Wochenende und das Final Four und sind voller Vorfreude auf unser Halbfinalspiel gegen den HTHC am Samstag. Ja, auf unser Halbfinalspiel gegen HTHC freuen wir uns natürlich jetzt sehr, haben uns jetzt die Woche nochmal einen guten Shape gebracht und wollen dann natürlich ein Feuerwerk abreißen und uns darüber fürs Finale qualifizieren am Sonntag. Wir sehen uns gut vorbereitet, freuen uns da auf einen großen Fight, der die Zuschauer hoffentlich auch gut unterhält und mitnimmt und ja, sind sehr gespannt, wie der BTHV als Ausrichter in Bonn da auftritt, wie viele Leute kommen und ja, blicken einfach zuversichtlich auf Samstag.
Sagt Timo Orus von Rot-Weiß Köln. Da habe ich jetzt, Chris, sehr viel von Körper und Shape und so gehört. Ich glaube, die Kölner werden aber nicht nur gut aussehen wollen, die werden auch ziemlich gut Hockey spielen wollen gegen den HTHC.
Ja, natürlich. Also Alles andere als der Titel wäre für Rot-Weiß jetzt außer Frage, ja. Und dann muss man schauen, wie sie es hinkriegen. Denkt bitte an die Halle. Da haben sie auch gespielt und gespielt. Ist immer schwierig mit dieser Top-Mannschaft. Und HDAC ist immer auf Endrunden sehr, sehr gut. Sehr viel Erfahrung. Haben da Topstars drin, die Spiele entscheiden können. Und ich bin gespannt.
Uli, jetzt haben wir ja wirklich bei Rot-Weiß Köln eine Bandbreite an Stars. Das war in den letzten Jahren schon immer so. Ist dieses Jahr aber gefühlt fast noch ein bisschen extremer. Also ich meine, wenn man sich die Namen anguckt, die beiden Grambusch-Brüder, Christopher Rühe, Mink van der Werden, Vincent van Aasch. Rot-Weiß Köln ist halt einfach, sage ich mal vom Namen, vielleicht das dickste Brett, das es gibt im deutschen Hockey. Aber die Ergebnisse zuletzt bei den Kölnern, sage ich mal, waren nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Also ich meine, die Serie gegen den UHC war knapper, als dieses 2-0 am Ende dann sagt nach Siegen.
Ja, das erste Spiel, da haben wir nur wenige Minuten gefehlt, dann hätte UHC den ersten Sieg da davon getragen. Also das war schon ganz eng. Im zweiten war es dann klarer und mein, nachdem die das schon in Hamburg dann gewonnen haben, war es jetzt nichts mehr Überraschendes, dass sie das zu Hause vollends klar machen. Ich habe nochmal nachgeblättert, es gibt eine ganz gute Kölner Serie gegen HTHC im Halbfinale 2016 4-2, 2017 sind sie sich wieder begegnet, 4-3 und 2018 sogar 8-2, also da spricht dann doch irgendwie einiges für Köln und wie du schon anfangs gesagt hast, die Mannschaft ist eigentlich dann noch prominenter dann besetzt worden, immer dieser Anteil des Torwarts, der ist halt jetzt noch stärker geworden. Der hat denen dann auch letztes Jahr den Titel im Endeffekt dann noch gesichert. Also ist schon schwer, an Köln vorbeizukommen, absolut.
Chris, mit Vincent van Aasch, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, ist es natürlich ein absoluter Weltklasse-Mann zwischen den Pfosten. Man muss auch dazu sagen, Rot-Weiß Köln ist der Titelverteidiger jetzt in Bonn. Wenn man den Titel verteidigen möchte, ist das entspannter, als wenn du als Herausforderer hinkommst? Oder hast du nur noch mehr Druck, weil du ja wirklich was in An- und Abführung zu verlieren hast?
Ich habe noch nie Titel gewonnen, ich kann dir das nicht sagen, aber Pros und Cons auf jeden Fall. Ja, natürlich hast du Druck, aber wie jetzt schon mehrfach angesprochen, haben die natürlich eine tolle Mannschaft und ich bin gespannt. Für mich ist das so ein 51-49-Ding für Rot-Weiß. Also Abestrude, wie ich eben schon sagte, ist sehr unangenehm. Das muss alles erst gespielt werden, ja. 3 € ins Dingsbums, ja.
Jetzt haben wir viel über Havestehude gesprochen, Chris. Wir haben gestern Michi Körper auch im Gespräch getroffen, haben ihm die gleichen Fragen gestellt, dann auch wie Timo Orus. Und Chris, da können wir direkt mal im Vorfeld nochmal kurz drüber sprechen. Wir haben ihn als sehr fokussiert erlebt. Ich meine, wir haben das Ganze am Mittwoch mit ihm aufgenommen. Keiner von denen, die wir zum Gespräch getroffen haben, hat auf mich so einen fokussierten Eindruck gemacht wie Michi Körper, ne?
Ja, Michi, der ist halt einfach so, das ist ein Profi. Ich meine, was der schon mit Österreich gewonnen hat, der ist kalt wie eine Hundeschnauze. Und das, was ich schon sagte, beim Havestehude sind Leute, die Spiele entscheiden können. Und Michi gehört sicherlich dazu. Und ganz ruhiger, großer Riese. So ist er halt. Ich bin nicht wirklich überrascht.
Ja, also das Spiel gegen Alster, es war ja auch klar, also der erste Sieg, den wir hatten, war hart erkämpft. Das war aber auch nicht unsere beste Leistung. Also das erste Spiel im Viertelfinale, aber haben wir trotzdem gewonnen. Das war schon wichtig. Ja, dann ist natürlich klar die Situation gewesen, wir mussten ein Spiel gewinnen, egal wie, ob es Samstag oder Sonntag ist. Klar, wir wollten es halt frühzeitig entscheiden und das am Samstag. Das haben wir am Samstag auch eigentlich, sagen wir es mal so, 30 Minuten gut geschafft. Da wir da richtig gut gespielt haben, auch verdient, glaube ich, in Führung gegangen sind, aber uns einfach dann das so ein bisschen, ja, also das Konzept verloren haben. Irgendwie die Spannung ist irgendwie rausgekommen. Aber wir haben es einfach in den zweiten 30 Minuten am Samstag einfach nicht mehr auf die Platte gebracht, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben es trotzdem noch mit Unentschieden quasi so über die Zeit gerettet, aber das ist ja in so einem Viertelfinale K.O.-Spiel nichts Relevantes, ein Unentschieden. Hätten nochmal große Chancen auf den Sieg gehabt, aber haben dann halt den Penalty-Shootout dann verloren. Aber der Penalty-Shootout ist halt einfach immer eine Lotterie. Es ging halt dann da dementsprechend auch an Alster. Haben sie auch dann verdient geholt, so zweite Halbzeit. Also haben auch gute Leistungssteigerungen gemacht. Und klar war dann eine kleine Enttäuschung vorhanden, aber die haben wir dann einfach komplett abgehakt, weil wir hatten ja einfach noch ein Spiel. Und da das Credo blieb immer noch, wir müssen ein Spiel gewinnen. Und das war dann halt dann einfach am Sonntag. Und da haben wir halt von Anfang an über 60 Minuten lang Kampfgeist gezeigt, Herz gezeigt, eine richtige Körpersprache gezeigt. Und dementsprechend sind wir dann auch mit 4-1 da vom Platz gegangen. Und das aus meiner Ansicht auch verdient. Wir haben da auch wirklich gezeigt, wie wir verteidigen wollen oder wie leidenschaftlich man verteidigen kann. Und dementsprechend geht der Sieg da im Gesamtresümee mit 2-1 an uns auch verdient in Ordnung, bin ich der Meinung. Und ja, jetzt steht das Halbfinale gegen Rot-Weiß Köln an. Was kann man dazu sagen? Also es ist kein Best of Three mehr. Es ist jetzt nur noch ein Spiel, ne? Und da gilt es jetzt halt vollen Fokus auf Rot-Weiß Köln zu setzen und aufs eigene Spiel vor allem auch. Und das ist kein Heimspiel. Es ist, wie man es halt kennt, ein Final Four ist jetzt beim Bonner THV. Ein fremder Platz für alle in einer gewissen Weise. Und den muss man halt gut kennenlernen. Aber das ist auch keine Ausrede. Fokus liegt dann einfach ganz klar aufs Spiel im Halbfinale gegen Köln. Da werden wir uns dann richtig taktisch einstellen, werden die richtigen Punkte finden, die wir da anzusprechen haben und detailliert zu besprechen haben. Und die werden wir dann halt versuchen, bestmöglich umzusetzen am Samstag. Und wer da drüben steht, ist für mich eigentlich bei einem Final Four immer relativ egal, weil das sind die besten vier Mannschaften in Deutschland. Und wenn man Meister werden will, und das ist das Ziel bei einem Final Four, muss man alle schlagen, die da kommen, egal wie sie heißen, egal wer da gegenüber auf der Platte steht, wer es auch immer sein mag. Es geht, Sieg 1 zu holen und dann am Sonntag Sieg 2 zu holen. Aber erstes Mal Fokus Samstag, da im Halbfinale die bestmögliche Leistung abzurufen, die bestmögliche Teamleistung abzurufen und dann dementsprechend auch einen Sieg einzufahren. Und was danach kommt, wird sich zeigen.
Sagt Michi Körper vom Harvestehuder THC. Uli, ich würde direkt mal mit einem Fakt nochmal anfangen wollen, den Michi gerade angesprochen hat, und zwar der Platz in Bonn. Das ist jetzt ein Platz, den man nicht unbedingt kennt. Es ist ja nicht, sag ich mal, wie man fährt zum UHC, den Platz kennt man, oder man fährt zum Berliner HC, den Platz kennt man. Denkst du, da wird das Training, was man jetzt dann am Freitag hat, auf dem Platz ausreichen?
Gut, die können ja nicht schon eine Woche vorher hinfahren. Klar, die werden alles tun, um gerade die Eckenschützen zum Beispiel, um so diesen Belag kennenzulernen. Und dadurch, dass es vielleicht wahrscheinlich für alle die gleiche Trainings- und Vorbereitungs- und Kennenlernzeit dieses Platzes ist, sind dann die Voraussetzungen auch für alle irgendwie gleich. Also da gibt es jetzt wirklich keinen Heimvorteil.
Chris, wir müssen über einen Harvestehuder THC sprechen. Das ist eine Mannschaft, die extrem eingespielt ist mit Xaver Suhn, Tobias Hauke, Michi Körper, einem sehr jungen, sehr starken Torhüter mit Anton Brinkmann auch zwischen den Pfosten. Diese Mannschaft, finde ich, hat sehr, sehr viele Stärken, aber fast kaum auszumachende Schwächen. Ist HTHC vielleicht wirklich der Stolperstein überhaupt, ohne wirklich, sag ich mal, mit in einer Disziplin total zu glänzen? Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja, die sind halt immer eklig zu spielen und Bechi macht da draußen noch genug Rambazamba. Super unangenehm, super. Aber was Michi schon sagt, das sind die vier besten Mannschaften in Deutschland und ein leichtes Halbfinale gibt's nicht. Und dann werden sie sich reiben. Ich bin gespannt, ja. Und 007 Faust hat schon wieder erfahren, dass Rot-Weiß schon in Bonn trainiert hat.
Ach, die also, Kölner waren
die
schon da, ja.
Natürlich auch clever. Ja.
Das ist natürlich sehr, sehr gut zu wissen für uns. Und vielleicht beeinflusst das ja jetzt eure Entscheidung. Wer zieht ins Finale ein, Udi? Rot-Weiß Köln oder der Harvestehuder THC?
Ja, ich kann es eigentlich gar nicht richtig begründen, aber ich glaube doch, dass Köln gewinnen wird.
Chris?
Tja, was ich schon gesagt habe, 51-49. Die Ratio sagt Köln und die Emotion sagt enges Ding. Also kann auch nach hinten losgehen.
Also du gehst aber mit Köln.
Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen.
Er traut sich nicht.
Nee. Aber das heißt nicht trauen. Ich meine, ich sehe ja sowas immer ein bisschen anders. Ja? Klar müssen es die Kölner gewinnen, aber nochmal, Harvestehude ist ekelhaft und wir werden sehen.
Ich gehe auf HTHC. Wenn der Harvestehuder THC es schafft, seine Karten etwas im Zaum zu halten, 42 Karten haben die Schwarz-Gelben nämlich schon gesehen in dieser Saison. Das ist Liga-Höchstwert übrigens an der Stelle. Wir sind da sehr, sehr gespannt. Ich gehe mit dem HTHC und sage auch übrigens, das könnte für den HTHC nämlich der 5. deutsche Meistertitel werden nach 96, 98, 2000 und 2014. Und jetzt könnt ihr mir sagen, wer 2014 im Finale, als der HTHC deutscher Meister wurde, der Gegner war?
Wahrscheinlich Rot-Weiß Köln, wenn du so fragst.
Genau, Rot-Weiß Köln. Ich dachte schon, das habt ihr den nicht ganz mitbekommen bei mir. Aber genau, gegen Rot-Weiß Köln.
Noch ein Fun-Fact: zwei HTHC-Legenden wurden mit Rot-Weiß Köln deutscher Meister, nämlich Tobi Hauke 2009 und der Trainer dieser Mannschaft hieß damals Christoph Bechmann.
Pauli, du bist ja in der.
Das ist, siehst du, ich kann mir die Karten raussuchen, aber Uli hat das einfach im Kopf auch. Der muss gar nicht nachgucken.
Wie viel Karten hat denn die Bank bekommen?
Die Bank? Das möchte ich nicht sagen. Ich kann aber so viel sagen, dass Tobi Hauke tatsächlich einer von zwei Spielern in dieser Saison war, der rot gesehen hat.
Boah, ja, ich erinnere mich. Das war auch ein schönes Ding, ey. Alter, hat der den umgeschmiert.
Jetzt kommen wir zum zweiten Halbfinale. Am Samstag um 14 Uhr heißt es Mannheimer AC gegen den Hamburger Polo Club. Und ich würde sagen, wir verschwenden mal gar keine Zeit, sondern wir hören uns mal den Mann an, der am Wochenende die Hauptstadt sehr, sehr unglücklich gemacht hat, nämlich Gonzalo Payat. 5 Tore in Spiel 2 gegen den BHC. Chris, du hast dir von ihm eine Sprachnachricht schicken lassen. Ja. Und die ist ganz, ganz fantastisch geworden. Deshalb
Leute,
würde ich...
die ist so süß, das müsst ihr euch anhören, wie der Gonzalo Deutsch spricht. Das ist unfassbar. Hört es euch an. Hammer, ja.
Gonzalo Payat hier im Schusskreis.
Also das Spiel gegen BHC war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also bis zum die erste Halbzeit. Der Stand war 1-1. Aber dann haben wir besser gespielt und wir haben mehr Chancen. Also haben wir ein paar Ecken, ein paar gute Counters und mit denen wir Tore schießen konnten. Und das gab uns mehr Sicherheit, um weiterzuspielen. Dann haben sie ohne Torwart gespielt und wir konnten den Abstand vergrößern. Ich glaube, dieses Ziel am letzten Wochenende gibt uns so viel Motivation für das Spiel gegen Polo am kommenden Samstag. Und ja, die Mannschaft ist bis jetzt zufrieden, aber wir wissen, dass wir müssen weitergehen und hart arbeiten diese Woche mit der Taktik, mit der Motivation, mit der Konzentration. So, wir freuen uns schon auf diese Wochenende. Ich stelle mir für super taktisches Spiel gegen Polo vor. Sie haben in den letzten Jahren sehr gut gespielt und sind stark gewachsen. Sie haben auch eine sehr gute Ecke geschossen. Also müssen wir sehr gut verteidigen. Also nicht nur Polo, sondern auch am Sonntag, egal welche Spiele spielen wir, aber müssen wir das machen. Ich denke, das Richtige am Wochenende ist, dass wir Spaß am Hockey haben und uns nicht unter Druck stehen lassen, sondern einfach Spaß und kreativ sein. Ich denke, das ist richtig für unsere Mannschaft und das hat sich in den letzten Jahren ausgezahlt. Wir haben viele gute Spieler die müssen wir nutzen. Also Dani zum Beispiel, Justus, Rafa, Linus, Theo, Mario, Erik. Die sind so kreativ, sie haben so viele Motivationen. Wir müssen sie benutzen. Sie kann alles machen und die Rest von uns sind dazu, da ihnen die Rücken zu decken. Wir warten als Verteidiger, wir geben den Ball zu dem und dann sie kann einfach alles machen. Und das ist, ich glaube, ist richtig für diese Wochenende.
Sagt Gonzalo Payat, der neue deutsche Nationalspieler vom Mannheimer HC, Uli. Und jetzt hat er ganz viele andere Spieler aus seinem Team gelobt. Da hat mir vor allem der Name Gonzalo Payat ja auch noch gefehlt. Kann man das Duell deiner Meinung nach runterbrechen? Mannheim gegen Polo, Gonzalo Payat gegen Kane Russell bei der Strafecke.
Ja, wäre ein bisschen sehr vereinfacht. Natürlich wird es auf die beiden drauf ankommen. Auch wenn man es andersrum sieht, wer weniger Ecken zulässt, der hat schon mal viel bessere Chancen, dann als Sieger hervorzugehen. Aber wie schon richtig erwähnt, es wäre ein bisschen falsch, MHC nur auf Payat zu reduzieren. Diese ganzen vielen jungen Kreativen, die machen schon einen riesen Anteil da aus, holen diese Ecken auch raus, die man dann schlussendlich auch braucht. Und da sehe ich Mannheim ein Stück weit noch stärker aufgestellt als vielleicht jetzt Polo, aber die können vielleicht so mit dieser Neulings- und Außenseiterrolle sicher ganz gut leben und was anfangen und die sind einfach auf dem Erfolgstrip und vielleicht geht er ja noch weiter.
Chris, es ist die beste Offensive der Liga bei Mannheimer AC mit 80 erzielten Toren. Das ist ein Wahnsinnswert. Von den letzten 10 Spielen haben sie nur 1 verloren. 9 Spiele haben sie gewonnen. Jetzt den BHC aus dem Weg geräumt dann auch in 2 Spielen, wo eigentlich nur das erste Spiel relativ knapp war. Letzte Saison hat man im Halbfinale gegen Unos Mürm nach Shootout verloren und ist erst einmal deutscher Meister geworden. 2017 war das damals im Finale 3-2 gegen Köln gewonnen. Ist Mannheim die ausgeglichenste Mannschaft mit der höchsten individuellen Qualität im Herrenfeld? Oder ist das doch Rot-Weiß-Köln?
Das ist eine schwierige Frage. Also sicherlich die Bescheidenheit von ganz Gonzalo wirklich beim Namen zu nennen und wieder auch zu erwähnen, was das für ein toller Mensch ist. Aber er ist halt Südamerikaner. Jetzt stellt euch nur mal eben die Aussage von Michi Körper und Gonzalo gegenüber. Es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied in der Philosophie und auch wieder in der Kultur. Aber um auf deine Frage einzugehen, ja, Mannheim hat sich sehr entwickelt und ist sehr stet. Und die ganzen jungen Kerle, die er eben ansprach, sind halt auch alle älter geworden und reifer geworden und profitieren natürlich auch davon, dass hinten so Maschinen stehen. Und wie Gonzalo schon richtig sagt, gib denen den Ball und mach. Das hat natürlich auch sicherlich mit dem spanischen Trainer zu tun, der auch sehr eine kreative Philosophie hat. Ich bin gespannt. Also der Uli hat schon richtig gesagt, wer weniger Ecken hat, ist sicherlich im Nachteil. Aber auch das ist ein krasses Spiel und ich denke auch, dass ähnlich wie in der anderen Paarung Mannheim eigentlich der Favorit ist, aber Polo natürlich auch eine dicke Chance hat. Ich glaube, Polo hat sogar mal in Mannheim gewonnen in der Runde, ne? Was sagt ihr dazu?
4-3 gewonnen nach 3-1-Führung für Mannheim, ja.
Genau.
Ja, ja. Aber das ist für Mannheim wahrscheinlich auch eher gut, weil sie nämlich genau wissen, wenn sie Larifari spielen, mit der Erfahrung von dem Ligaspiel, gibt es auf den Popo und insofern auch geiles Halbfinale. Wahnsinn. Und der Ausgang.
Da kommen wir erst nachher zu, da musst du dich wieder entscheiden. Chris, aber jetzt dich als, sag ich mal, erfolgreichen Nationaltrainer ja auch, wenn du dir einen Eckenschützen aussuchen müsstest, Van der Werden, Payet oder Kane Russell, wen würdest du nehmen?
Van der Werden ist drüber. Gonzo, weißt du, was du kriegst? Ich würde Gonzo nehmen.
Okay, dann.
Wobei ich den Neuseeländer auch richtig magic finde, aber Gonzo ist natürlich die Top-Maschine, ja?
Gut, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Und mit Kane Russell haben wir nicht gesprochen, dafür aber mit einem anderen auch sehr, sehr sympathischen Zeitgenossen, nämlich Olli Binder vom Hamburger Polo Club, der uns mal so ein bisschen mitnimmt in die Gefühlswelt von den Novizen beim Final Four in Bonn.
Nach Spiel 1 und dem späten Siegtreffer der Mülheimer waren wir erstmal logischerweise niedergeschlagen. Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt nach 6 Siegen in der Rückrunde. Haben uns mehr erhofft, als mit einer Niederlage rauszugehen. Aber hatten ja dann zum Glück 2 Wochen Zeit, um uns wieder neu einzustellen, taktisch optimal auf die Mülheimer Jungs einzustellen und aus unseren Fehlern von Spiel 1 zu lernen. Das ist uns ja dann auch ganz gut geglückt in Halbzeit 1 mit einer 3-0-Führung. Da haben ja dann die Mülheimer Jungs auch gezeigt, dass man sie nie abschreiben darf. Sind dann an 3-2 nochmal rangekommen. Da konnten wir aber im Endeffekt dann doch noch, meines Erachtens nach, verdient das Spiel 5-2 gewinnen. Ja, im Spiel 3 dann, nach dem Ausgleich in der Serie, war uns auch klar, wir haben gar nichts gewonnen. Wir müssen da jetzt weiter Fokus hochhalten. Und so sind wir dann auch ins Spiel gegangen. Aber das haben uns tatsächlich die Mülheimer etwas schwierig gemacht. Die hatten einen deutlich besseren Auftritt als am Vortag hingelegt. So lief das Spiel eigentlich sehr ausgeglichen, obwohl wir meines Erachtens nach doch einen Chancenplus verzeichnen konnten. Das Tor aber lange nicht fallen wollte, bis uns dann doch endlich Paul Smith erlösen konnte und den Ball über die Linie drückte. Dann war noch lang Zittern für unsere Polo-Fans angesagt, mit 2 hervorragenden Saves von Niklas Gast und Thies Müller auf der Linie. Aber im Endeffekt konnten wir dann doch noch die Serie verdientermaßen gewinnen und stehen jetzt auch im Halbfinale und freuen uns jetzt auf das, was kommt. Erstmal freuen wir uns wahnsinnig auf das Halbfinale gegen Mannheim. Ist ja auch tatsächlich das erste Mal für Polo, dass es ein Team ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft schafft. Daher hoffen wir auch, dass ganz viele Polo-Fans den Weg nach Bonn finden und uns lautstark unterstützen werden. Ja, zu den Mannheimern. Die sind natürlich ein sehr starkes Team, sind nicht umsonst in der EHL Stammgast und haben ja auch in der anderen Gruppe die Gruppe gewonnen. Trotzdem können wir aber sehr selbstbewusst ins Spiel gehen. Wir haben ja auch das Spiel in der Saison in Mannheim gewinnen können. Waren ja auch da schon die 2 besten Eckenschützen, die da aufeinandertreffen. Ich würde aber auch das Spiel jetzt nicht darauf reduzieren, da beide Mannschaften mit sehr guten Spielern bestückt sind, wenn nicht sogar Weltklasse-Spielern, also in unseren Reihen. Tizi, Gazi, Kane, Steibi, also eigentlich kann ich da das gesamte Team aufzählen. Wir spielen aktuell in einer fantastischen Form und gehen da natürlich dann mit breiter Brust ins Spiel und haben natürlich nur den Sieg vor Augen. So zu unserem Ziel natürlich, aus meiner Sicht, wenn man zu so einem Final Four fährt, dann hat man nur den Titel vor Augen und will den unbedingt mit nach Hause nehmen, sonst braucht man gar nicht erst anreisen. Also wir freuen uns auf das Final Four. Und sehen uns dann hoffentlich alle in Bonn.
Sagt Olli Binder vom Hamburger Polo Club. Chris, Polo hat nur eins von den letzten 10 Spielen verloren, 9 Spiele gewonnen. Heißt es für Polo jetzt, wo man beim Final Four dabei ist, einfach nur go with the flow, lass es einfach laufen?
Wie wir auch vom Sportskameraden Binder, der auch aus Wien ist, vom WAC, so ein Modell Kleiderschrank, ich bin ja weiß Gott nicht klein, aber wenn ich neben Olli stehe, denke ich immer, ich bin 1,60. Die haben eine tolle Mannschaft, die haben Bock, die haben nichts zu verlieren, die haben Mannheim geschlagen. Die sind sehr selbstbewusst und wir dürfen natürlich nicht die Karte Matthias Wipphaus als Trainer, auch Architekt, der Uli hat es ja auch geschrieben, die waren vor ein paar Jahren noch in der Oberliga. Wahnsinn, was in diesem Club da passiert ist und auch das wird ein unglaubliches Spiel. Ja? Und sie haben sehr gute Leute in ihren Reihen und er hat noch ein paar vergessen. Ich bin gespannt, also wir haben tolle Spiele da jetzt vor uns. Mal so ganz anders. Finde ich, ja.
Ja, auf alle Fälle. Dadurch, dass Polo ja auch schon mal mit dabei ist, schon mal ein neues Gesicht, was wir da in Bonn sehen werden. Chris, wir haben neben Kane Russ mit 31 Toren, Smith mit 12 und Konsti Steib mit 11 Toren. Das sind die einzigen drei, die zweistellig getroffen haben. Polo hat eine enorme Qualität. Olli Binder hat sogar von Weltklasse gesprochen in vielen Bereichen. Aber ich sag mal, die Last verteilt sich doch schon auf relativ einzelne Schultern. Ne?
Absolut. Die Mannheimer haben viel, viel mehr Jungs, die Tore schießen können. Und bei Polo ist es halt diese wirkliche Ausnahmestürmer, die haben. Bei Mannheim schießen auch unheimlich viele Mittelfeldspieler Tore. Aber wie gesagt, das ist auch dem System anzulasten, also positiv anzulasten, weil die ja da durch diesen spanischen Einfluss ganz andere Aufteilungen haben und Rotationen auch mitunter. Also ich bin gespannt. Mannheim hat gute Verteidiger, erfahrene Verteidiger, die Jungs sicherlich an die Kette legen wollen. Das ist auch der große Schlüssel. Und ich glaube, dass Gonzalo ja auch gegen seinen Eckenwidersacher persönlich da auch, also er kann es wahrscheinlich auch selbst verhindern, ja, dass es die Ecken gibt.
Uli, Polo oder Mannheim, wen sehen wir Sonntag im Spielplatz 3 und wen sehen wir im Finale?
Also ich will ja nicht als Hamburg-Bescher da gestellt werden, aber ich, Ratio sagt, dass sich Mannheim aufgrund der größeren Endrundenerfahrung jetzt einfach nochmal durchsetzen wird, aber Polos Zeit wird dann irgendwann kommen, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr vielleicht.
Chris, Stage is yours.
Ja. Bin ich dabei, Gonzo and Friends werden sie machen, auch mit dem Hallentitel im Rücken. Und am Ende des Tages glaube ich, dass Mannheim gegen Rot-Weiß das Finale bestreiten wird.
Gut, also da gehe ich mit. Ich sage auch, Mannheim kommt weiter, aber ich sage, Mannheim trifft dann am Sonntag im Finale auf den HTHC. Wir sind also gespannt. Ich bin hier nicht der große Hamburg-Basher, dann zum Glück der Einzige, der noch mit dem Hamburger Team dabei bleibt. Aber vielleicht entscheidet ihr euch ja im nächsten Halbfinalduell für die Hamburger Mannschaft, denn die Paarung lautet Mannheimer HC gegen Havestuhuder THC. Und da haben wir jetzt die einzige weibliche Stimme tatsächlich heute in diesem Podcast, nämlich Sonja Zimmermann. Chris, wir haben sie gestern getroffen. Gut gelaunt im Mannheim-Trikot hat sie uns Auskunft gegeben zu ihrem Viertelfinale gegen München und zum anstehenden Halbfinale gegen den HTHC.
Wir hatten ja unser Viertelfinale gegen den Münchner SC an zwei Wochenenden. Das erste Wochenende lief, glaube ich, noch ziemlich nach Plan. Haben da 3-0 gewonnen, hatten, glaube ich, keinen Torschuss gegen. Und dann war ja eine kleine Pause, weil wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren und unsere Spiele gegen Argentinien hatten bei der ja, Pro League. Und dann sind wir zurück in unsere Vereinsmannschaften und haben uns aufs nächste Viertelfinale vorbereitet. Und da haben wir dann gegen den Münchner SC, würde ich mal sagen, nicht die richtige Mentalität gehabt und verschlafen ein bisschen die ersten 20 Minuten. Die machen auch die Tore ihres Lebens und dann steht es schnell 2-0 gegen, dem man hinterherrennen muss. Dann haben wir es auch noch in der letzten Sekunde geschafft auszugleichen mit einem Eckenschlenz und dann sind wir ins Penalty-Shootout gegangen und haben das dann leider verloren und durften Sonntag nochmal ran. Und da haben wir dann aber 5-1 gewinnen können und haben uns somit unser Final Four-Ticket buchen können und sind jetzt auch sehr happy. Natürlich haben wir uns ein bisschen geärgert über unsere Performance am Samstag. Auf der anderen Seite vielleicht auch ganz gut nochmal so einen Dämpfer bekommen zu haben und nochmal als Team zusammenzuwachsen. Und ich bin auch happy irgendwie jetzt im Nachhinein, dass wir das nicht am Samstag im Penalty erledigt haben, sondern dass wir da am Sonntag nochmal ran mussten, um uns nochmal ein gutes Gefühl zu holen. Zum Final Four, zum HTHC am Samstag, das wird auf jeden Fall eine richtig eklige Nummer. HTHC ist vielleicht jetzt in der Liga, oder will man jetzt nicht als den stärksten Gegner einschätzen, aber die sind gerade besonders immer in diesen K.O.-Spielen super stark. Die haben ganz viel Erfahrung in der Mannschaft, ganz viele Mädels drin, die wirklich schon seit einigen Jahren Bundesliga spielen und die einfach einen Riesenwillen haben. Für mich ist da auf jeden Fall die größte Herausforderung das defensive System von denen. Immer alles sehr eng und auch total garstig in den Zweikämpfen. Schnelle Erste, oder ja genau, sie suchen immer schnell den ersten Ball und probieren offensiv auch so dann immer irgendwie Überzahlen zu kreieren. Also es wird auf jeden Fall eine eklige Nummer. Der HTHC-Block ist auch immer gut laut und weiß auch zu pöbeln. Aber ich bin trotzdem auch zuversichtlich, dass das für uns gut ausgehen kann am Samstag.
Sagt Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC. Uli, aber ich muss direkt mal dazwischen grätschen bei Frau Zimmermann. Einstellungsprobleme in Spiel 2 gegen München. Wie kann das einer so erfahrenen Spitzenmannschaft passieren?
Ja, indem das erste Spiel in München relativ deutlich, wie sie es ja gesagt hat, gewinnst. Und dann denkt man halt, ja gut, zu Hause, was soll da noch passieren? Man nimmt sich sowas nicht vor, gar keine Frage, aber es passiert dann einfach. Und so wie das Spiel dann gelaufen ist, der Gegner trifft aus dem Nichts oder aus seinen ersten Chancen eben gleich zweimal, dann wird es natürlich schwierig. Sie haben sich dann eben noch in dieses Shootout gerettet. Aber wie sie auch schon sagte, vielleicht war es ganz gut, dass es da nicht geklappt hat und sie erst nochmal nachsitzen mussten und vielleicht haben sie ja jetzt ihre Hausaufgaben gemacht.
Chris, also ich hatte jetzt das Gefühl bei ihr, der HTHC ist jetzt nicht unbedingt ein Gegner, wo sie traurig ist, dass es jetzt gegen HTHC im Halbfinale geht. Sie hat gesagt, man muss aufpassen, sie sind eklig zu spielen, aber sie hat auch gesagt, das ist jetzt nicht die Spitzenmannschaft in der Liga. Ist das gefährlich?
Absolut. Also garstig ist richtig, ja. Heute sagen die Mädels ja immer Bitchfight. Das gibt ein böses Ding, ja. Findet auch sehr im Kopf statt. Also ich glaube auch, Sportsfreund Bobbes muss die richtig einstellen. Aber wie Sonny es eben schon sagte, fand ich übrigens sehr analytisch, der Dämpfer am Samstag gegen MSC wird ihm auch im Hinblick auf das Halbfinale gut getan haben. Weil wenn sie nicht 100% performen, also auch vom Kopf her, dann ist Havestehude der ganz falsche Gegner. Weil schön spielen tun die nicht. Die Zweikämpfe sind sehr unangenehm. Und wenn es Mannheim schafft, die Birne auf die Reihe zu kriegen, dann glaube ich auch, wird es der HC schaffen.
Uli, zumal der Mannheimer HC ja auf dem Feld auch noch auf seinen ersten Titel bei den Damen wartet. Man war einmal deutscher Meister in der Halle, das aber schon vor 6 Jahren, 2016. Die Mannschaft ist super besetzt mit zum Beispiel Sonja Zimmermann oder auch Florencia Habib oder auch Stine Kurz. Wir können die Liste noch ewig weiterführen. Ist die Mannschaft dieses Jahr dran? Weil ich habe irgendwie so ein bisschen diese Einstellungsthematik aus Spiel 2 gegen München lässt mich irgendwie gerade so nicht so ganz los.
Also sie waren ja schon letztes Jahr ganz knapp davor, weil sie in dem Endspiel gegen Düsseldorf eigentlich die spielmachende, spielbestimmende Mannschaft war. Sind zwar dann lang einem 0-1 hinterhergelaufen. Ja, dann ging es ins Shootout. Das ist natürlich immer alles knapp. Aber so von der Leistung da bei der Endrunde und bei dem Endspiel, dran wären die auch mal. So ist es nicht.
Also wir sind da sehr gespannt drauf. Aber es gibt natürlich eine Mannschaft, die was dagegen hätte, dass es dieses Jahr klappt mit dem ersten Feldtitel für die MHC-Damen und das ist natürlich der Havestehude THC. Chris und ich haben dafür gestern Paul Pongs, ich glaube bei ihm in seiner Mittagspause, 10 Minuten vor seinem nächsten Meeting auf der Arbeit getroffen und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Chris, wir hören mal rein, was Paul uns beiden denn so verraten hat.
Das war ein hartes Stück Arbeit. Die beiden Viertelfinalspiele, ich meine, die gingen ja beide auch, wie man es jetzt mittlerweile nennen darf, auf volle Distanz, ohne Verlängerung direkt ins Shootout. Ja, mit Abstand. Also ich muss sagen, wir im Staff oder als Trainerteam wirklich komplett, wirklich richtig stolz auf die Mädels, wie die beiden Spiele angegangen sind und wie die es geschafft haben, da durchgehend wirklich Sachen zurückzustecken und immer weiterzumachen. Und das war so ein bisschen am Ende so das ausschlaggebende Ding, dass man auch gemerkt hat, vermute ich, dass die HTC-Damen es eben noch nie geschafft haben auf dem Feldfinal Four. Und so dieser Wille, dann wirklich vielleicht einen Schritt noch mehr zu machen, dann da gewesen ist. wie gesagt, ich möchte ja gar nicht dem Rot-Weiß Köln was absprechen, dass sie es nicht wollten, aber irgendwann entscheidet sich ja so ein Spiel und es war ein Spiel auf Augenhöhe und vielleicht war es der ausschlaggebende Punkt, vielleicht auch nicht. Am Ende sind wir super glücklich, dass wir jetzt am Samstag das Halbfinale spielen dürfen um die Deutsche Meisterschaft. Genau, also die Ideen wird Lukas Lampe sicherlich haben. Ich werde versuchen, die mit uns zu setzen dann. Nein, also werden da schon ein paar Ideen haben, beziehungsweise wir haben natürlich uns auch schon einiges vom MHC angeschaut. Es gibt ja mal, finde ich, drei Punkte, in denen so ein erfolgreiches Spiel nicht scheitern darf. Das ist einmal natürlich die Fitness der Mädchen. Das ist die Vorbereitung, die man dafür hat. Das ist natürlich taktisch wie technisch, mental, als auch eben dieser Wille. Wenn die andere Mannschaft, wenn man alles gibt, die andere Mannschaft besser ist, man alles gut vorbereitet hatte, dann ist es so, kann man nichts ändern. Aber wir werden auf jeden Fall diese drei Punkte beherzigen, da alles für investieren, alles, was wir schaffen können, den Rahmen unseren Mädchen zu schaffen, dass sie optimal vorbereitet sind. Und wenn wir das hinbekommen, und da bin ich sehr optimistisch, dass wir es hinbekommen können, dann denke ich auch, dass wir eine sehr gute Chance haben werden, weil du sprichst von Druck oder kein Druck. Ich meine, so ein Druck kann auch irgendwie intrinsisch entstehen. Wir haben uns für die Finale schon Druck gemacht und gesagt, so, wir wollen dahin. Und das ist, da haben die Damen gezeigt, das können sie aus, da können sie mit umgehen und haben das sehr, sehr gut gemacht. Und daher habe ich jetzt mit diesem Thema auch Druck, keinen Druck. Für viele ist das erste Final Four, das ist eben auch was ganz Neues. Ich glaube, wir haben zwei Spielerinnen nur mit Franziska Haug und Marlene Müller, die ein Final Four auf dem Feld schon mal gespielt haben. Der Rest ist da komplett noch grün hinter den Ohren. Aber dieses Grün hinter den Ohren werden wir auf dem Platz nicht zeigen, sondern das werden wir vorher mal besprechen und ein paar Themen ansprechen. Und mit MHC, die waren, glaube ich, die Meisterschaft, das ist die punktstärkste Mannschaft gewesen aus der Hauptrunde und Gruppenphase zusammengerechnet. Das ist natürlich ein Brett, aber es ist nicht unmenschlich und daher, also nicht unvorstellbar. Und wir werden alles reinlegen, dass wir da gut gegenhalten. Und ja, wir werden uns wissen, was wir überlegen. Mal gucken, ob der MHC eine Antwort hat oder nicht oder ob wir die Antworten auf MHCs Ideen haben. Wir werden sehen, wir freuen uns auf jeden Fall tierisch drauf und sind trotzdem, gehen also eine gewisse Leichtigkeit natürlich, klar, musst ja auch alles mitnehmen, diesen Schwung mitnehmen, wir wissen ja, wie es ist, du müsstest eine gewisse Mischung haben daraus, den Kopf wieder klar bekommen, aber da bin ich ganz optimistisch, wir haben eine sehr intelligente Mannschaft, intelligenter als die Trainer, das kriege ich schon hin.
Sagt Paul Pongs, der Trainer vom Abendsluder THC von den Damen, der eigentlich einen ganz intelligenten Eindruck gemacht hat. Uli, ich finde, der HTRC, auch wenn man auf den Kader guckt, der kommt mir eigentlich viel, viel, viel zu schlecht weg in der öffentlichen Wahrnehmung. Also ich meine, da sind Spieler mit dabei wie Marlene Müller, wie Laura Sänger, die eine der besten Eckenschützinnen in Deutschland ist. Emma Nolting, Fenja Poppe, Franziska Hauke, Rosa Krüger zwischen den Pfosten. Also ich finde, der HTRC hat eine Mannschaft, da würde es jetzt von den Namen her eigentlich nicht überraschen, wenn sie am Ende den Titel gewinnen. Aber warum kommen die irgendwie immer so als der absolute Außenseiter hier rüber?
Ja, weil sie halt bisher so diese Titel- und Finalteilnahmen einfach nur nicht hatten. Und das musste dir erstmal erarbeiten, wenn das jetzt kommt und so zur Dauerlösung sozusagen wird, also Dauerzustand, dann werden die da auch eine andere Rolle in der Öffentlichkeit, in der unserer kleinen Hockey-Öffentlichkeit spielen. Aber da müssen sie jetzt halt noch hinkommen. Jetzt ist der erste Schritt getan mit der erstmaligen Final-Four-Teilnahme. Das wird man sehen, ja.
Chris, wir müssen über Laura Sänger sprechen. Also von insgesamt 41 Toren, die der HTRC in dieser Saison erzielt hat, gehen 17 auf ihr Konto, 12 davon nach Strafecke. Das ist ein unfassbarer Wert für diese Mannschaft, den Laura Sänger hat. Wie wichtig ist es deshalb auch für den HTRC, dass sie wirklich ein Top-Wochenende erwischt?
Naja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Die werden sie auf den Spot stellen und dann können die das hoffentlich ihre PS auf die Straße bringen. Also das wird auch ein ganz enges Ding mit der gefährlichen Ecke. Und Uli hat schon gesagt, die Rosa Krüger ist auch eine sehr gute Torfrau. Und die haben die Achsen, also Abwehr, Mittelfeld und Sturm mit guten Leuten auch besetzt. Und darfst ja auch nicht vergessen, dass Rot-Weiß Köln alles andere als Laufkundschaft ist. Ja. Und Paul fand ich super angenehm, so als jungen Trainer. Er hat schöne Sachen gesagt und hat auch über die intrinsische Motivation gesprochen. Aber HTHC ist halt auch wie bei den Herren, die sind immer voll da und performen. Also es wird auch wieder ein sehr interessantes Halbfinale.
Ja, es war übrigens Spiel 1, erster Spieltag 2021, Habesduder THC zu Hause gegen Mannheim 0-2 und dann 13. Spiel Mannheimer HC gegen Habesduder THC 3-1, da traf Laura Sänger für den HTHC das einzige Tor in zwei Spielen gegen den Mannheimer HC. Uli, ist das Fluch oder Segen, sage ich mal, für Mannheim, dass du weißt, okay, wir haben schon zweimal gegen die gespielt, wir haben zweimal gegen die gewonnen.
Ja, das erste Spiel, 5. September, ist ja schon eine gefühlte Ewigkeit her. Zählt jetzt vielleicht nicht mehr rein. Gutes Rückspiel ist jetzt erst ein paar Wochen. Ja, aber ich denke mal, das spielen ganz andere Faktoren bei so einem Entscheidungsspiel, K.O.-Spiel bei einer Endrunde rein. Das fängt ja von den Zuschauermassen im Vergleich zu so einem normalen Bundesligaspiel vor 27,5 Zuschauer. Das ist ein ganz anderes Spiel. Denk mal, die Ligaspiele kann man relativ vergessen.
Chris, wir müssen aber nochmal ganz kurz auch drüber sprechen. Es ist ja beim HTRC so, dass sie eine sehr, sehr starke Defensive haben. Ne? Eine extrem enge Abwehr ja auch. Das hat ja Sonja Zimmermann unter anderem auch gesagt. Da ist es schwierig, Räume drin zu finden. Und jetzt kommt der HTRC auch noch mit dem Luxus, dass man zwei Shootouts hintereinander gegen Köln gewonnen hat. Siehst du ein bisschen die Gefahr, dass der HTRC sich echt hinten reinstellt und vielleicht auf ein 0-0, 1-1, 2-2 geht, um irgendwie in einen Shootout zu kommen, weil man da mit Rosa Krüger vielleicht einen Vorteil hat?
Naja gut, also zunächst mal hast du Lisa Schneider, die auch schon genug Shootouts gewonnen hat für Mannheim und auch eine überragende Torhüterin ist. Ja, wahrscheinlich, sie werden wie immer tief stehen und die Fläche klein machen und halt das technisch aufwendige Spiel vom MAC, das Kontaktspiel zu unterbinden. Stine Kurz hat auch eine hervorragende Ecke und man wird es einfach sehen. Da musst du schon wieder 3 Euro investieren und sagen, wer das erste Tor schießt, wird es halt interessant. Natürlich, wenn Habest du Hut das erste Tor steht, dann werden sie wahrscheinlich nicht mehr Halbfeld spielen, sondern handballmäßig um den Schusskreis legen. Aber natürlich muss man dann das erste Tor schießen, dass die aufmachen müssen. Also das ist, denke ich, eine interessante Sache. Ja.
Uli, letztes Wort noch zum HTRC. Jetzt hatten wir diese Motivationsprobleme beim Mannheimer HC. Jetzt haben wir auf der Seite beim HTRC, sage ich mal, man könnte sie fast Mentalitätsmonster nennen, mit Franziska Hauke beispielsweise oder auch einer Fenja Poppe. Prallen da vielleicht zwei Welten aufeinander, wo dann vielleicht wirklich die bessere Mentalität sich am Ende durchsetzen kann mit dem HTRC?
Wäre jetzt Kaffeesatzleserei, da was dazu zu sagen, aber ja, man muss die richtige Mischung zwischen einer gewissen Lockerheit, die man trotz allem an so einem Tag noch braucht, und diesem unbedingten Willen und dranbleiben und so, da muss man das richtige Ding finden und dann kann auch was klappen, selbst wenn man vielleicht Außenseiter ist. Also.
So, Uli, Mannheim oder Habestude, wer kommt ins Finale?
Oh Gott, ja. Ja, ich im Endeffekt glaube ich doch, dass sich Mannheim zwar schwer tun wird, aber es irgendwie dann doch schaffen wird, sich da ins Finale zu buxieren, ja.
Chris?
Eigentlich dabei, ja. Außer Habestrude schießt Kontertore und Mannheim läuft gegen die gelb-schwarze Wand.
Gehe ich auch mit. Ja, wir alle drei sehen Mannheim vorne, zumindest auf dem Papier, aber es kann natürlich in Bonn alles ganz, ganz anders laufen. Und jetzt kommen wir zum eigentlich vermeintlich letzten Spiel, beziehungsweise es ist das letzte Spiel am Samstag, Düsseldorf gegen Alster. Es ist, ja, sage ich mal, das Evergreen im deutschen Damenhockey in den letzten Jahren. Und da hätten wir euch so, so gerne auch, ja, die Stimmen von Trainern oder Spielern auch zur Verfügung gestellt. Chris hat sich um alles gekümmert, aber es hat leider nicht geklappt. Schade.
Aber wer nicht will, der hat schon.
Ne, so ist es. Deshalb würde ich sagen, wir drei schauen einfach mal drauf. Alster gegen Düsseldorf, es ist natürlich das absolute Top-Duell, Uli. Wen siehst du jetzt erstmal vermeintlich vorne und warum?
Also zunächst mal ist es ja die einzige Paarung, die es ja im Final Four 2021 schon gegeben hat im Halbfinale. Damals 0-0, heißt Spiel, Shootout dann natürlich. Da hat Alster einen Matchball gehabt. Wenn ich mich richtig entsinne, Lisa Altenburg so im Fallen ans Seitennetz, dann wäre Düsseldorf draußen gewesen. Aber klar, Düsseldorf hat dann gewonnen. Das gleiche dann im Tag später gegen Mannheim, Shootout, wieder das bessere Ende für Düsseldorf. Die haben damals eine mit ihrer Abwehrleistung, die ja da alles weggesaugt hat von der Töterin Kubalski angefangen und mit Lothar und Spring da hinten als nicht überspielbare Innenverteidigung. Davor noch Celine Orus, da ist ja auch schon 80% hängen geblieben der gegnerischen Angriffe. Ja, und im Vergleich zu dieser Leistung muss man ja sagen, haben sie sich ja personell verstärken können. Erstmal, letztes Jahr war Elisa Gräfe nicht dabei mit Schlüsselbeinbruch. Die tut dem Spiel natürlich sehr gut. Und dazu noch die Spanierin IK, die das Ganze belebt, und Maike Schaunig war letztes Jahr auch noch Mülheim, jetzt da Düsseldorf. Also die sind eigentlich auf jeden Fall stärker in der personellen Situation als in ihrem Meisterjahr.
Chris, jetzt sagst du, was für Alster spricht. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil Uli hat wirklich fast einen flammenden Appell für die Stärken der Düsseldorfer gehalten, die man absolut so unterschreiben kann.
Man darf nicht vergessen, dass der Maus eventuell morgen sein letztes Spiel hat. Ich glaube, dass das nach so langer Zeit, und die sind ja alle ein Herz und eine Seele, dass die morgen auch nochmal ein paar Prozent drauflegen, um für Maus zu spielen. Was Uli sagt, ist natürlich richtig, aber das ist ja der absolute Klassiker und die werden sich wieder schön den Schädel einschlagen. Ich bin auch gespannt, wie sie ihre Nerven da im Griff haben, was, ob Frau Schröder einen Sahnetag hat oder nach 3 Minuten wieder das Radio anstellt, muss man sehen. Ja, auch ganz schwierig, kannst du überhaupt nichts sagen. Also bei dem Spiel, ich habe mir lange überlegt, was wir jetzt tippen, da habe ich überhaupt keine Idee.
Ja, und da hilft übrigens auch nicht der Blick auf das erste Ergebnis in dieser Saison, Spieltag 4. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, wie es ausgegangen ist. Klub an der Alster gegen Düsseldorf 2:2. Torschützinnen damals für Düsseldorf Strauß und Schwabe für Alster traf zweimal Carlotta Sippel, womit wir auch schon bei den Spielerinnen sind, auf die man vielleicht besonders schauen soll. Sarah Strauß, sage ich mal, hat diese Saison die Liga in Grund und Boden geschossen, Uli. Und vor allem bei Final Fours oder beim Final Four in der Halle hat sie ja vor allem Nochmal ein
Endspiel, genau. Unglaublich. Ja.
Ja, also bei Sarah Strauß, sage ich mal, die musst du als Club an der Alster eigentlich irgendwie kalt stellen. Wie auch immer das funktionieren soll, oder?
Der Berliner HC hat sie zumindest zweimal total vergessen, so wie ich die Spiele dann da gesehen habe, glaube ich, dem 0-1 in Berlin. Also wie kann man die so 20 Meter alleine im Schusskreis irgendwo parken lassen? Das war sicher etwas Sträfliches und im Rückspiel, die Szene, die ich dann da gesehen habe, war auch irgendwie dann allein vom Torwart. Also erstaunlich, dass jemand Bundesliga-Torschützenkönigin wird, ohne quasi ein Eckentor zu schießen. Also das sagt schon allein was über ihre Leistung aus.
Chris, beim Club an der Alster, da haben wir vor allem zwei Spielerinnen, die, sage ich mal, sich in den Vordergrund spielen. Einmal Hanna Valentin, kennen wir ja auch schon, und dann Carlotta Sippel. Also Valentin steht bei 12 Saisontoren, Carlotta Sippel bei 10. Alster fehlt so ein bisschen, sage ich mal, so eine echt starke Strafeckenschützin. Ist das zu verkraften, wenn man zwei Spielerinnen hat, die auch so gut aus dem Feld heraus treffen?
Wenn man jetzt auf die Liga guckt, sicherlich, aber es kommt natürlich auch drauf an, wie der Spielverlauf ist. Ja, wenn es ein neutrales Spiel gibt und es gibt wenig Ecken, kann man so nicht beantworten. Ja, die machen natürlich auch viel mit Varianten, was auch eklig ist. Ich finde immer, wenn die gegnerische Mannschaft einen starken Eckenschützen hat, ist es manchmal auch ein bisschen einfacher als welche, wo 3, 4, 5 Varianten gespielt werden können. Also kannst du so nicht sagen. Ich bin halt gespannt, was die performen und Kollegin Strauß ist ja schon wirklich sehr romantisch, dass die nur Feldtore schließt. Ja, dass sowas noch gibt, finde ich ja großartig. Also und die ist echt, die weiß, wo die Hütte steht, kann man nicht anders sagen. Ja. Also auch Wahnsinnsspiel. Ich finde, wir haben 4 super geile Spiele von der Story in Bonn. Es gibt einen tollen Samstag.
Uli, wer kommt weiter? Düsseldorf oder Alster?
Also bevor ich jetzt 4-mal Hamburg rauswähle, sozusagen im Halbfinale, traue ich es ja fast gar nicht. Aber also jetzt da Alster zu sagen, also wird mich ja, ich traue es denen einfach zu, weil sie wahrscheinlich offensiv die Mannschaft ist, die Düsseldorf am meisten zusetzen kann. Das sind die in der Liga, glaube ich, sonst gar nicht gewohnt. Und wenn das irgendwie klappt, dann haben sie eine Chance. Also die müssen da was reißen. Ja.
Chris, DHC oder Alster?
Das ist ein 50-50-Match. Und da ich Mausfreund bin, sage ich Alster.
Dann bin ich der Einzige, der hier heute mit dem Düsseldorfer HC geht. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Wer wird bei den Herren am Sonntag deutscher Meister? Ich sag mal, die Experten, ich nehme mich mal raus, sondern ihr zwei könnt das jetzt einmal unter euch auskaspern. Uli, wer wird deutscher Meister bei den Herren und wer bei den Damen?
Ja, also Rot-Weiß Köln bei den Herren, schätze ich einfach mal. Und ja, Chris ist jetzt dran mit den Herren.
Du willst nur Zeit gewinnen, Ulrich, wegen dem Damentipp. Ja, ich sage auch Rot-Weiß. Auch wenn es mir schwerfällt, aber nochmal in der Halle lassen die sich nicht vorführen.
Und da wird Chris nicht die ganze Zeit nur abkupfert von Uli, sagt Chris jetzt auch, wer zuerst bei den Damen deutscher Meister wird.
Der Gewinner von Düsseldorf gegen Alster Halbfinale.
Gut. Und Uli,
ist aber auch sehr rational.
Ja, Uli, jetzt sagst du.
Ja, da könnte ich mich auch so entschließen. Also, wie gesagt, Düsseldorf gewinnt und vorher wähle ich sie quasi raus. Das passt ja dann nicht. Aber ich denke auch, dass der Sieger von dem Spiel irgendwo einen Tick vorne liegen müsste am Sonntag dann, ja.
Ich verrate es euch auch. Ich gehe bei den Damen mit Mannheim und bei den Herren, ich gehe da auch mit Mannheim HC. Also ich sage, 2 deutsche Meistertitel gehen nach Mannheim bei Damen und Herren. Ich sehe erstaunte Gesichter.
Auch mutig, ja. Aber möglich, klar. Ja.
Das ist auch absolut in Ordnung.
Also, ich sage euch auch, dass Polo das Ding gewinnen kann. Und also ich ist total eng. Es ist ganz schwierig, da was zu prophezeien, weil es halt wirklich super enge Spiele sind. Und wir können uns freuen drauf. Wenn du jetzt kein Fan von den vier Mannschaften bist, freust du dich, oder von den acht Mannschaften, freust du dich auf ein schönes Hockeywochenende.
Ihr könnt natürlich auch noch in Bonn im Stadion vorbeischauen und euch da das Final Four am ganzen Wochenende vor Ort anschauen. Ansonsten könnt ihr natürlich dann auch noch Streams schauen bei Spontent oder bei der Sportschau. Da wird übrigens, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vorhin Moritz Fürste am Sonntag als Kommentator mit dabei sein. Und ansonsten könnt ihr auch auf Instagram mit dabei sein, live mit Chris Faust in Bonn bei der Hockeyzeitung. Chris, erzähl mal, was hast du hier vorgenommen, was ist der Plan, worauf kann sich die Community da einstellen?
Die Lena Kassel und ich, die Lena ist die Social Media Beauftragte von der DAZ, spielt auch Hockey beim Stuttgarter Kickers, Regionalliga Damen. Sie und ich werden da den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag rumschwirren und werden Pre- und Post-Match-Video machen, Interviews machen, uns mit Zuschauern unterhalten, mit Schiedsrichtern, mit der Turnierleitung und wer da sonst noch so rumschießt. Also wir gehen da oft live und haben viel in der Story und probieren einfach mal so ein neues Format aus.
Und Chris wird auch noch zu hören sein, übrigens im Final Four Radio auf der Seite von der Hockey-Bundesliga. Da bin ich übrigens auch noch mit dabei. Da wird Chris die Postmatch-Interviews nämlich auch fürs Radio in der Mixzone zur Verfügung stellen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und Uli, Chris, wir sehen und hören uns dann auch in der kommenden Woche schon wieder mit der großen Nachlese zur deutschen Meisterschaft auf dem Feld 2022 in Bonn. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, also erstmal euch beiden beim Hockey gucken am Wochenende und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen, wo auch immer ihr die deutschen Meisterschaften verfolgen werdet. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei und an die Mannschaften, möge der Bessere gewinnen.